Für die ganz Aufmerksamen unter euch, ihr könnt nächsten Sonntag, wenn ihr wieder da seid, wovon ich ausgehe, den Trailer euch gerne nochmal anschauen und herausfinden, welche Bibelstellen da alles verarbeitet sind. Weil das ganz liebevoll der Fußabdruck, wo Jesus am See von Galiläa läuft, ganz viele Dinge sind da hineingearbeitet, weil es eben ganz wichtig ist, dass wir nicht irgendein Märchenbuch heranziehen, um irgendwelche Geschichten zu erzählen und irgendwelche Ideen zu verbreiten, sondern es geht darum, dass an einem realen Ort auf dieser Welt, und zwar Israel, vor 2000 Jahren, reale Menschen gelebt haben, die ganz reale Geschichten erlebt haben. Und diese Geschichten sind aufgeschrieben und einer der Zeugen, der dabei gewesen ist, war eben Johannes. Und Johannes hat die Geschichten aufgeschrieben, weil er ein besonderes Ziel hatte. Weil das, was er für sich erlebt hat, war ihm so wichtig, dass er denkt, das braucht die Nachwelt auf alle Fälle. Das muss die Nachwelt auf alle Fälle wissen. Und deswegen schreibt er auch, warum er überhaupt ein Evangelium geschrieben hat. Er wusste gar nicht, dass es ein Evangelium wird. Er wusste nicht, dass das 2000 Jahre später Millionen von Menschen lesen werden. Aber ihm war es zumindest wichtig, dass die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, die Menschen, die lesen und schreiben konnten, die Menschen, die in der Lage waren, zuzuhören, wenn es ihnen vorgelesen wird, weil es war nicht selbstverständlich, dass man sowas selber lesen konnte. Wir sind so verwöhnt, weil wir den Buchdruck haben und digitale Medien und alles. Damals war das ganz, ganz besonders, dass Johannes das aufgeschrieben hat, sodass es nicht verloren geht. Und wir haben 2000 Jahre später noch immer noch das Privileg, jetzt in die Gedanken des Johannes hineinzuschauen. Was habe ich erlebt und was bedeutet es mir? Und Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums auch nochmal ganz transparent, warum habe ich das Ganze aufgeschrieben? Was hier berichtet ist, was ich euch aufgeschrieben habe, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Also dem Johannes ist es wichtig zu verstehen, dass Jesus erstmal gelebt hat. Heute wird es ja angezweifelt, war Jesus, hat es ihn wirklich gegeben? Hat er wirklich gelebt? Wenn ja, wo? Und Johannes sagt, ja, der hat gelebt, ich habe ihn live gesehen. Aber wenn ihr gesehen hättet, was ich live gesehen habe, dann wüsstet ihr, dass er eben nicht nur ein Mensch war, sondern dass er mehr war. Und ich möchte euch mit den Geschichten, die ich euch aufgeschrieben habe, auch erklären, warum ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin, warum ich felsenfest davon überzeugt bin. Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Und wir kommen jetzt heute in eine der intensivsten Geschichten des ganzen Johannes-Evangeliums, wo jedes Wort so intensiv ist, dass ich gar nicht dazu komme, jedes einzelne Wort zu erklären und darauf einzugehen. Aber der Johannes, der hat gesagt, ich habe eh zu wenig Buchplatz, weil das ist nicht so, dass man einfach beliebig viel wie bei E-Mails oder SMS einfach beliebig viel Platz hatte und Text von sich zu geben, sondern der musste mit seiner Tinte umgehen, der musste mit seinem Blatt Papier umgehen und der musste sicher sein, dass die Leute, die es dann abschreiben wollen, auch genügend Tinte und Papier hatten, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Das heißt, der Johannes hat so viel Platz gespart wie möglich und hat deswegen so dicht wie möglich alles versucht, auf sozusagen so wenig Papier und Papyrus wie möglich zu bringen. Und deswegen ist es manchmal so, dass man sich denkt, oh, der eine Satz hat so viel Informationen, ich muss eigentlich nach einem Satz aufhören zu lesen und einfach mal über diesen einen Satz nachdenken. Und der erste Satz, mit dem Johannes seine Geschichte einleitet, fängt schon sehr beeindruckend an und da heißt es, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Ist schon mal sehr interessant, weil wenn ich jemanden anschaue, sehe ich ja nicht, ob der blind ist. Und er sieht mich nicht, weil er blind ist. Also die Situation ist schon mal sehr spannend. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmesituationen, woran man schon erkennen kann, dass jemand blind ist. Aber wenn ich jetzt hier von oben runterschaue und ein Blinder hier im Publikum wäre, ich könnte es nicht sehen. Also das heißt, ich muss schon erstens nah rangehen oder es muss ein offensichtliches Merkmal sein, dass der blind ist. Und dann, warum er blind ist, wird nicht erklärt, aber eine Sache, die erklärt wird, ist, dass er von Geburt an blind war. Und Blindheit von Geburt ist was ganz Besonderes. Also die wenigsten Menschen, und ich untersuche ganz, ganz viele Menschen in der Kinderklinik, die wenigsten Menschen werden blind geboren. Also ich habe noch überhaupt nie einen gesehen, der blind geboren war. Es ist super selten und auch von der Erlebniswelt des Blinden sehr, sehr intensiv. Warum ist das so? Der Blinde weiß nicht, dass er blind ist, weil er hat noch nie gesehen. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben, die sind für jemanden, der von außen auf unser Leben guckt, völlig verwirrend, warum wir die nicht sehen. Also es ist völlig offensichtlich für jeden, der unser Leben anschaut, dass es so nicht funktionieren kann. Und wir sind einfach von Geburt an blind dafür. Und das ist so wichtig an dieser Geschichte, es gibt in unserem aller Leben blinde Flecken. Und jeder, der uns sieht, fragt sich, wow, warum sieht er das nicht? Und da hilft auch nichts, wenn ich sage, seh doch, weil ich bin blind. Und manchmal ist unsere Erfahrungswelt so normal für uns, dass wir Hilfe von außen brauchen, um zu sagen, hey, du bist blind. Und die wichtige Botschaft ist, wir müssen dann Menschen vertrauen können, die uns sagen, du bist blind. Dass es wirklich Dinge gibt, die ich nicht sehen kann, obwohl ich mich für normal halte. Aber alle, wie wir hier sitzen, haben blinde Flecken. Schauen verkehrt auf unser Leben. Sind einfach blind. Und ich kann den Leuten das auch nicht erklären, warum sie blind sind, weil sie haben es ja noch nie gesehen. Versucht mal jemand, der noch nie gesehen hat, zu erklären, was Farbe ist. Versucht mal jemand zu erklären, der noch nie am Meer war, was Meer ist. Der noch nie in den Bergen war, zu erklären, was die Gipfel sind, was schneebedeckte Hügel sind. Das ist nicht möglich. Jemand, der noch nie irgendeine bestimmte Sache gegessen hat, dem kann ich nicht erklären, wie schmeckt Tomate. Keine Ahnung. Also ich muss es erfahren haben, damit es in meinem Leben irgendeine Bedeutung hat. Und alles, was ich noch nicht erfahren habe, kann aber trotzdem real sein. Bloß ich habe es halt noch nicht erfahren. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber es liegt nicht daran, dass es es nicht gibt, sondern nur, dass ich blind bin. Wenn ich es noch nicht gehört habe, liegt es vielleicht daran, dass ich taub bin. Wenn ich es noch nicht erlebt habe, liegt es vielleicht daran, dass ich es noch nie probiert habe. Ich habe noch nie im Lotto gewonnen. Ich habe aber auch noch nie gespielt. Macht's schwierig. Gott hat noch nie ein Gebet von mir gehört. Ich habe aber auch noch nie gebetet. Die Dinge schließen sich dann aus. Ich habe das noch nie gesehen. Gut, ich bin auch blind. Aber ich weiß es vielleicht gar nicht, dass ich blind bin. Und deswegen brauchen wir einander. Weil jeder sieht andere Dinge, jeder ist auf anderen Bereichen blind. Es gibt Menschen, die sind intellektuell ganz, ganz schlau, sind aber sozial ganz, ganz schwach. Es gibt Menschen, die haben eine natürliche Intuition, können sich aber Dinge ganz schlecht merken. Und da hat jeder Schwächen und Stärken. Aber wir brauchen einander, dass wir uns helfen, unsere Stärken und Schwächen zu erkennen. Und wenn wir blind sind, brauchen wir jemanden, der sagt, es gibt noch eine Realität über das hinaus, was du bisher erlebt hast. Also wir sind beim ersten Satz angekommen, es gibt noch ein paar weitere, aber ich wollte nur sagen, wie dicht Johannes versucht, diese Geschichte aufzuarbeiten. Er sagt, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der war blind geboren. Und es ist wirklich schlimm, wenn man selber nicht weiß, wie schlimm er beieinander ist, weil man keine andere Erfahrung hat. Aber der Blinde hat offensichtlich gemerkt, er ist blind. Die anderen Leute haben es ihm mitgeteilt und jetzt sitzt er halt rum und ist blind. Und interessant ist, offensichtlich war er so blind, dass es auch seine Jünger wahrgenommen haben. Die haben ja manchmal Dinge übersehen, die Jesus gesehen hat. Aber auch die Jünger haben gesehen, er ist offensichtlich blind. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dies oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Auch interessant, die erste Frage seiner Jünger ist nicht, oh, der Arme ist blind, Rabbi, wie wollen wir ihm helfen? Oder, Oh, er ist blind. Wollen wir ihn mit auf die Reise nehmen? Wollen wir ihm was zum Essen organisieren? Wollen wir ihm irgendwie helfen? Oder er ist blind, es tut uns aber total leid. Nee, er ist blind, wer ist schuld? So ein natürlicher Reflex, der in uns allen drin ist. Irgendwas läuft schief, irgendeiner ist schuld. Ist auch am einfachsten, weil wenn jemand anders schuld ist, dann ist schon mal gut. Also die Jünger hätten ja auch sagen können, er ist blind, haben wir was damit zu tun? Nee, erstmal den Schuldigen suchen. Schuldigen suchen ist immer super. Weil wenn jemand anders schuld ist, kann ich auch an jemand anderem böse sein und dann brauche ich mich nicht um mich kümmern. Um meine blinden Flecken. Aber die Frage hat natürlich ein Problem, weil die Frage, wer ist schuld, löst gar nichts. Wer ist schuld, dass der Parkplatz nicht geräumt ist? Ja, keine Ahnung, hilft gerade nichts. Die Gäste können nicht zu Besuch kommen, die können nicht parken. Egal, wer es vergessen hat, es löst gar nichts. Die Frage nach der Schuld hilft akut niemandem. Und deswegen ist die Frage, sollte diese Frage nicht die erste sein. Und Jesus sagt auch relativ klar, es hat weder er gesündigt noch seine Eltern. Puh. Geht es dem Blinden dadurch besser? Natürlich nicht. Jetzt wissen wir wenigstens, dass er nicht selber schuld ist und seine Eltern sind auch nicht schuld. Deswegen ist er trotzdem noch blind. Also wir haben noch nichts gelöst, auch wenn wir eine erste Antwort haben. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass ihr anders rangeht an das Thema. Jetzt ist er zwar blind und er hat das sicher drunter gelitten und es war von Geburt an und es ist ein echtes Problem. Aber es werden die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und ganz oft ist es so, dass es für Dinge Ursache und Wirkung gibt. Also, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt Ursache und Wirkung. Also wenn ich im Winter barfuß vor die Türe gehe und dann sage, oh, meine Füße sind kalt, dann ist es keine Anfechtung. Dann ist es Dummheit. Weil wenn es draußen kalt ist und ich barfuß vor die Türe gehe, dann bin ich schuld, wenn meine Füße kalt werden. Also es gibt schon Verantwortlichkeiten und es gibt schon Dinge, die erklärbar sind. Wenn ich mich 2 Wochen lang nicht dusche, ist das Aroma, das ich verströme, nicht optimal. Das gibt eine Erklärung dafür. Also es gibt die Ursache, nicht duschen, und mein Aroma ist die Folge. Also das heißt, wir haben schon ganz oft im Leben Ursache und Wirkung. Die sind erklärbar und die kann ich auch sofort ändern. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge im Leben, da ist die Erklärung viel komplizierter. Da hat es überhaupt nichts damit zu tun. Warum muss ich heute ins Krankenhaus? Warum habe ich heute Kopfschmerzen? Ich darf gerne die Erklärung suchen. Falls es zu viel Alkohol war, sollte ich es in Zukunft lassen. Dann macht die Frage nach der Ursache Sinn. Aber manchmal ist es einfach viel zu komplex, das Leben, als dass es sich lohnt, nach der Schuldfrage zu suchen. Sondern es ist die Frage, okay, Gott, jetzt bin ich in der Situation. Wie gehen wir von hier aus weiter? Weil Gott ist ja in der Situation. Jesus ist ja in der Situation anwesend. Er hat den Blinden gesehen. Und der Blinde sieht jede Situation von uns allen hier im Raum. Er sieht die Situation von allen, die auf Video zuschauen. Genau genommen sieht er die Situation von jedem Menschen auf diesem Planeten. Er sieht die Situation und mit ihm können wir aus dieser Situation weitergehen. Und eines der interessantesten Statements, die Jesus danach abgibt, ist, er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wer ist wir? Wir müssen die Werke wirken. Jesus ist nicht gekommen, um eine One-Man-Show abzuliefern. Jesus tut die Dinge, die nur er tun kann. Aber er erwartet von uns, dass wir die Dinge, die wir tun können. Wir können Leute im Krankenhaus besuchen, wenn sie krank sind. Wir können Leuten, die hungrig sind, zu essen geben. Wir können Leute zum Essen einladen, die einsam sind. Da brauche ich auch nicht dafür beten. Wenn jemand hungrig ist, kann ich ihn selber einladen. Wir müssen die Dinge tun, die getan werden müssen. Eines der interessanten Worte ist, die Jesus dann verwendet, ist der, der mich gesandt hat. Viele sagen ja, als wer spricht er denn? Als Rabbi? Als Gelehrter? Nein, in diesem kleinen Wort, der, der mich gesandt hat, sagt Jesus über sich, ich bin der Messias. Ich bin der, auf den die ganze Welt gewartet hat. Ich bin der, der in den Schriften verheißen ist. Ich bin der Gesandte. Ich bin der, der gesandt worden ist und ihr wartet auf den Gesandten. Hört mir nur zu, ich sag euch, ich bin der Messias. Sie fragen ihn zwar 100 Mal noch, wer bist du genau? Und er sagt, ich weiß nicht, wie ich es euch noch sagen soll. Also, ich sag's in jedem Satz, wer ich bin. Ich bin der, der die Werke dessen tut, der mich gesandt hat. Lest das Alte Testament, ihr habt es bestimmt schon ein paar Mal gelesen. Was soll ich euch noch sagen? Okay, Deal, ich tue ein Wunder. Blinde sehen, wie wäre es damit? Wollt ihr das glauben? Aber Jesus sagt es. Und im Johannes ist es so wichtig, weil der Johannes ja deswegen extra schreibt. Der schreibt alles auf, damit wir es auch glauben können. Aber wir müssen den Text so intensiv lesen, wie es der Johannes aufgeschrieben hat. Jesus ist der Gesandte. Wir können die Predigt hier aufhören. Wenn ihr glaubt, dass Jesus der Gesandte ist, dann ist das Ziel erreicht, was Johannes erreichen wollte. Und Jesus sagt, wenn wir wirken wollen, dann lasst uns doch jetzt wirken. Wir wissen nicht, wie es morgen ist. Vielleicht können wir den anderen morgen im Krankenhaus nicht mehr besuchen, weil er verstorben ist. Vielleicht können wir dem anderen kein Kompliment mehr machen, weil er schon so traurig ist, dass er das nicht mehr hören kann. Vielleicht können wir ihn nicht mehr abholen, weil er keine Lust mehr hat, in den Gottesdienst zu gehen. Wenn ihr jemanden mitbringen wollt, bringt ihn nächsten Sonntag mit. Nicht nächstes Jahr. Warum? Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, dass wir heute Gelegenheiten haben. Solange es Tag ist. Heute ist der Tag. Wenn du für jemanden beten möchtest, bete heute für ihn. Wenn du jemanden umarmen willst, umarm ihn heute. Wenn du Danke sagen willst, sag heute Danke. Heute ist der Tag. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das ist interessant, es scheint dem Johannes super wichtig gewesen zu sein, dass das einzige Ich-Bin-Wort, das dreimal im Johannesevangelium vorkommt, ich bin das Licht der Welt. Ein Kapitel vorher sagte, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis. Ich bin das Licht der Welt. Das erste Kapitel des Johannesevangeliums heißt, er war das Licht, das in die Welt kommen sollte, damit alle sehen können. Eine messianische Verheißung. Die Welt lebt in Dunkelheit, aber es wird ein Licht kommen. Jesus sagt, ich bin dieses Licht. Wollt ihr es glauben? Bitte glaubt mir, ich bin das Licht. Ich bin der Messias. Ihr fragt immer, wer ich bin, aber ich weiß nicht, mit welchen Worten ich es noch ausdrücken soll. Ich bin der Messias. Ich war schon immer der Messias und ich werde es immer sein. Aber mir fehlen die Worte, um euch das noch klarer zu machen. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte einen Brei daraus und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Die gute Nachricht an uns alle ist, Jesus sieht, dass wir blind sind, Jesus sieht, dass wir keine Ahnung haben, was wir sagen sollen und Jesus sagt auch, ich brauche kein Gebet von dir. Ich kenne dich. Der Blinde hat kein einziges Gebet gesprochen und Jesus sagt, du bist so blind, ich kümmere mich drum. Ich brauche dein Gebet nicht. Ich weiß ja, wie es dir geht. Ich habe dich so lieb, ich kümmere mich jetzt einfach so drum. Und als er das gesagt hat, spuckt er auf die Erde und macht einen Brei daraus. Wir denken uns, Mensch, Paragraph 6, Paragraph 7, Hygiene-Infektionsschutzverordnung, ganz schwierig. Aber für jemanden, der das aus einem komplett anderen Kontext liest, ist das unfassbar, was der Johannes da aufschreibt. Und zwar vor all diejenigen, die das damals gelesen haben, denen war völlig klar, wie die Schöpfungsgeschichte angefangen hat. Und Gott formte aus dem Staub der Erde den Menschen. Und Jesus macht genau dasselbe und wahrscheinlich, und deswegen gehen die Rabbiner davon aus, dass dieser Mann keine Augäpfel hatte. Er war blind, weil ihm was komplett gefehlt hat. Er hatte kein Auge, mit dem er überhaupt sehen konnte. Er war nicht nur blind, sondern er war ohne Auge. Und Jesus spuckt auf den Boden und sagt, ich bin der Schöpfer Gott. Ich kann den Staub der Erde nehmen. Und weil es ein bisschen trocken war, nehme ich Spucke, damit ich ihn formen kann. Und ich forme Augen und ich drücke sie dir in deinen Augapfel, in die Augenhülle. Und weil ich will und weil ich kann, wird sich, wenn du mir vertraust, ein Augapfel formen und du wirst sehen. Bist du bereit, den Staub der Erde, den ich genommen habe und den ich geformt habe und den ich zu einem Auge gemacht habe und dir ins Auge gedrückt habe, bist du bereit zu vertrauen, dass dieses Auge funktioniert, weil ich der Messias bin? Verrückte Geschichte, wollen wir nicht nachmachen, weil Jesus hat es nicht getan, um die Leute zu beeindrucken, sondern hat gehandelt als der Schöpfer Gott, der den Staub der Erde nehmen kann und daraus machen kann, was er möchte. Und dann sagt er zu den Blinden, geh zum Teich Siloa. Auch eine coole Ansage, du bist zwar blind, aber such dir den Teich Siloa. Na, ich erwarte von dir, dass du so viel Vertrauen hast und so viel Engagement mitbringst, dass du wenigstens zum Teich Siloa kommst. Wenn es sein muss, nimm dir einen Freund mit, der dir den Weg zeigt. Aber das ist das Einzige, was ich erwarte. Und Teich Siloa heißt gesandt. Auch da wieder, es geht darum, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass der Sohn weitersendet. Und dann soll er sich waschen. Der Blinde fragt nicht, warum, wieso, weshalb. Er sagt einfach, mach ich. Guter Tipp für uns alle, wenn wir den Eindruck haben, Gott spricht zu uns, sollten wir nicht anfangen zu diskutieren. Manchmal ist Machen einfach gut. Gib 10% deines Einkommens in die Gemeinde. Oh! Mach's einfach. Vielleicht sagt er eine andere Zahl. Vielleicht sagt er an einen anderen Ort, wo er es hingeben sollte. Ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, wenn ihr was hört, macht's. Und das beeindruckende Resultat ist, er ging hin und wusch sich und er wurde sehend. Also total verrückt. Also ich meine, er war vorher blind, er kann wieder sehen. Das ist für jemanden, der immer sieht, nicht vorstellbar. Aber für diejenigen, die mal kurzfristig nicht mehr sehen konnten, warum auch immer, glaubt mir, nicht sehen können ist sehr beeindruckend. Und nicht sehend ist sehr, sehr einschränkend. Nicht sehend ist eine Katastrophe. Und diese Katastrophe wurde abgewendet und er kam und war sehend. Ist ein unfassbares Wunder. Und es ist das Zeichen des Messias. Als Johannes der Täufer gefragt hatte, woran sollen wir denn erkennen, dass du der Messias bist, ist die erste Antwort, die Jesus gibt, blinde sehen. Sehen können ist ein Zeichen, dass der Messias da ist, dass das Licht in unsere Dunkelheit gekommen ist. Die Geschichte an sich ist so beeindruckend, dass man daran schon glauben kann, dass Jesus der Messias ist. Aber Johannes ist so entsetzt, dass selbst diese Geschichte offensichtlich nicht ausreicht, dass die Leute sagen, cool, er sagt, ich bin der Messias, er macht es, was der Messias machen soll und ein Blinder sieht. Da könnte ich ja sagen, okay, Ende der Geschichte. Nein. Einige der Nachbarn, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Andere sagen, nee, ist er nicht. Wow, wie lustlos kann man sein. Also, wenn ich einen Nachbarn habe, der blind war und der wieder sehen kann, oder jemand, der im Rollstuhl saß und der wieder gehen kann, oder jemand, der nicht gehört hat und plötzlich hört, oder jemand, der nicht geredet hat und reden kann, dann flippe ich aus. Da diskutiere ich doch nicht, ich glaube, er hat die falschen Socken an. Also, was uns alles ablenkt im Gottesdienst von darauf, auf das, was wesentlich ist. Ich glaube aber, der Bassist hat aber zu enge Hosen an. Hä? Die Bühne ist zu hell, das schlagt sich zu laut. Keine Ahnung. Also was uns alles beschäftigen kann, ist phänomenal. Nee, ich glaube, er war es gar nicht. Also entweder war es oder nicht. Also sozusagen, es gibt da irgendwie keine Möglichkeit, dass es nur ein bisschen war. Also es gibt ganz viele Dinge, die gibt es nicht halb-halb. Johannes macht es kurz, der sagt einfach, ja, ich bin's. Also ich war es, also ich war blind und ich bin's. Und die nächste Frage ist nicht, keiner sagt, hey, Glückwunsch, boah, super, sondern, und wie ist es passiert? Das möchte ich jetzt genau wissen. Warum? Warum muss ich wissen, dass wir gesehen worden ist, sehen geworden ist? Ich kann mich einfach mal freuen. Großes Problem, wir freuen uns so ungern mit anderen Menschen. Oft haben wir Neid, Misstrauen. Ganz viele komische Dinge passieren da, wenn jemand anders plötzlich was super passiert. Manchmal verpacken wir es dann auch noch. Warum er? Ja, warum nicht? Warum sollte Gott nicht deinem Nachbarn was Gutes tun? Kostet dich doch nichts. Nimm doch von deinem Leben nichts weg. Also wenn jetzt jemand von euch im Lotto gewinnt, wäre ich doch nicht ärmer. Vielleicht wären wir als Gemeinde reicher. Aber es nimmt mir doch nichts weg und trotzdem bin ich eifersüchtig. Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen breiten Strich hin auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Also er wusste überhaupt nichts über Jesus. Er wusste nur, dass es irgendwie ein Mensch war, der vorbeilief. Und das ist das Beeindruckende, wo Johannes auch so dicht reinschreibt. Er schreibt einfach, der Mensch. Aber da steckt die ganze Menschwerdung Gottes drin in diesem Satz. Gott wurde Mensch, wie verrückt ist das? Also wir könnten das ganze Jahr nur darüber predigen, wie verrückt Gott ist, dass er Mensch wird. Wie verrückt muss ich sein, dass ich vom Thron des Himmels runterkomme in dieses Elend und unter den Menschen lebe, die nicht wohlgesonnen mir gegenüber sind, die mich ablehnen, die mich nicht anerkennen, die nicht mich als Messias feiern, die daran zweifeln, dass ich der Messias bin und die, selbst wenn sie Wunder sehen, immer noch Fragen haben und sich dumm stellen. So dicht schreibt es Johannes, ja, okay, Jesus ist Mensch geworden, ja. Weiter. Aber das ist intensiv, wie der Johannes das formuliert, der Mensch. Und dann sagt der Blinde, ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Auch da wieder, wow, du warst blind, du kannst sehen, wow, Glückwunsch, lass dich umarmen. Wow, ich war dabei, ich habe Wunder erlebt. Nee, wo ist er? Wer war es und wo ist er? Cool, offensichtlich hat Jesus gar nicht darauf gewartet, bis er zurückkam. Er wusste ja, dass er sehend zurückkommt. Also Jesus musste nicht warten, um zu schauen, ob es funktioniert hat. Sondern Jesus hat gesagt, okay, gut, Wunder erledigt, nächster. Also kann einfach weiterlaufen. Jesus stressen Wunder überhaupt nicht. Das ist normal. Also sozusagen aus seiner Perspektive sind Wunder ja nicht ungewöhnlich. Und er sagt, ich weiß es nicht. Und die nächste abgefahrene Reaktion, da führten sie den, der zuvor blind gewesen ist, zu den Pharisäern. Ja, was nützt das denn? Okay, du warst blind, jetzt gehe ich mit dir zum Papst. Warum? Zum Bürgermeister, zum Bischof, zum Stadtrat, keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall mit dir jemand, weil irgendwas ist da vorne an der Sache. Du siehst jetzt heimlich wieder, da stimmt was nicht. Also, total absurd. Also, ihr merkt, der Johannes ist fassungslos, wie man sich so verhalten kann. Oh, jetzt nächstes Thema. Er war am Sabbat und Jesus hat einen Brei gemacht. Oh nein, er spuckt am Sabbat am Boden. Wie kann er das tun? Na, ich kann euch sagen, wie er das tun kann. Jesus ist von Religion so genervt, dass er schon aus Prinzip am Sabbat hält. Ihm geht die Religion so auf den Senkel, dass er sagt, Leute, wenn ihr die Regeln nicht versteht, weil ihr nicht wisst, wofür die Regel gut ist, macht ihr mit euren ganzen Regeln nur Mist. Der Sabbat ist doch nicht dafür da, dass ich nicht auf den Boden spucken darf. Der Sabbat ist dafür da, dass ihr erkennen könnt, dass es einen Tag braucht, wo ihr Ruhe braucht, wo ihr ein bisschen auf euch selbst achtet und nicht durcharbeitet, dass ihr einen Tag Ruhe habt, den ich euch gegönnt habe, damit ihr euch auf das Wesentliche besinnt, dass ihr einen Tag Ruhe habt, wo ihr in den Gottesdienst gehen könnt. Das ist das Gute am Sabbat. Aber es ist nicht dafür da, dass ihr sagt, heute ist Sabbat, ich besuche dich nicht im Krankenhaus, ist mir doch egal. Heute ist Sabbat, wenn du verhungerst, verhunger morgen. Also, das ist doch die falsche Regel vom Sabbat. Und Jesus sagt, hey, ihr geht mir mit eurer Religion so gegen den Strich. Ich mag es aus Prinzip am Sabbat. Weil ihr die Regeln falsch auslegt und eure Regeln sind schlecht. Die ärgern Leute, begrenzen eure Leben, nehmen euch die Lebensfreude. Alles schwierig, vergesst den Sabbat, so wie ihr ihn auslegt. Pharisäer sagen, okay, gut, dann vergessen wir den Sabbat. Wie hast du es gemacht? Puh. Wie hat Jesus gemacht? Der Blinde sagt, okay, er sprach zu ihnen, einen Brei legte er auf die Augen und wusch sich und nun bin ich sehend. Pharisäer, nee, kann nicht sein, es war am Sabbat. Puh, also offensichtlich war er blind, er ist sehend, scheißegal ob Sabbat war. Es hat doch funktioniert. Aber die können sich an ihren Regeln so sehr aufhängen, dass sie überhaupt das eigentliche Wunder überhaupt nicht mehr sehen. Ich meine, da war jemand blind und kann nicht sehen. Und ich sage, oh, falsches Datum, hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und oft sind wir leider auch so. Wir denken sich, der hat sich nicht gut benommen, ob der Christ ist, ich weiß es nicht. Ist überhaupt nicht mein Job, das zu beantworten. Manche, die so ein bisschen zugehört haben, kommen dann zum Schluss. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es stand Zwietracht unter ihnen. Das heißt, da ist schon ein bisschen Konflikt aufgetan. Da sprachen sie zu dem Blinden, was sagst du denn von dem, der deine Augen aufgetan hat? Und er sagt, der Blinde, er ist ein Prophet. Der hat gemerkt, das ist kein normaler Mensch. Ein bisschen mehr muss da schon dahinter stecken. Nun glaubten die Juden aber nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Ja gut, also irgendeine Erklärung muss es ja geben. Also dann zweifle ich halt das Wunder an. Also bevor ich glaube, dass Jesus der Messias ist, dann war der andere halt auch nicht blind. Also was machen sie? Sie rufen die Eltern. Kindergarten. Dann sage ich es deiner Mama. Ja, also. Und sie fragten ihn und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geworden ist? Warum ist er sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen, wir wissen, dass dieses unser Sohn ist und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wieso er sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selber reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Wow. Das ist der Klassiker. Wenn ich so viel Angst und so viel Druck aufbaue, dass nicht mal mehr die Eltern von den Blinden sagen können, ja, so war's. Was ist das für eine Religion? Wenn eine Religion Angst und Druck gebraucht, um dich dazu zu bringen, was die Religion will, dass du tun sollst, ist es nicht die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als Christus bekennt, soll er aus der Synagoge ausgestoßen werden. Boah, das ist ja mal nicht inklusiv. Also die Strafe war, okay, wenn du sagst, Jesus ist der Messias, dann darfst du nicht mehr mitspielen bei uns. Und es war damals richtig schlimm, weil das waren richtige Beziehungsgruppen, wo man sich getroffen hat, wo man Beziehungen miteinander hatte. Und das war ein echtes Problem. Und da riefen sie den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und er antwortete und sprach, ist er ein Sünder, das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich war blind und kann nun sehen. Da fragten sie ihn, was hat er dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Da antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr habt nicht gehört. Wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Mose-Jünger. Religion und Jesus Nachfolge sind zwei Paar Stiefel. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, es ist verwunderlich, dass er nicht ist, woher er ist, denn er hat meine Augen aufgetan. Der Blinde hat es gecheckt, von den Pharisäern hat ihm nämlich bisher keiner geholfen. Wäre dieser nicht von Gott, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist in Sünden geboren und willst uns lehren. Da stießen sie ihn hinaus. Religion stößt Menschen aus, schließt Menschen aus. Das würde Jesus nie tun. Und als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Jesus hilft ihm, uns, dass wir ihn sehen können. Ich bin's, der mit dir redet. Da sprach er, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und das ist die Einladung, die Jesus auch an uns heute macht. Es ist völlig egal, wie sehr wir schon sehen können. Es ist völlig egal, was wir schon glauben können. Die Frage ist, ob wir bereit sind, auch ohne Gebet und ohne alles, was wir dazu beitragen könnten oder wollten, uns darauf einzulassen, dass Jesus sich uns nähern darf. Vielleicht erkennen wir, dass er einfach erstmal ein Mensch ist, der uns Gutes tun will. Vielleicht erkennen wir an, dass er ein Prophet ist, der Dinge über unser Leben aussprechen kann, die für uns wichtig sind. Und vielleicht gelingt es uns dann im weiteren Verlauf, dass wir sogar sagen können, okay, jetzt habe ich gesehen, du bist der, du sagst, dass du bist, der Sohn Gottes. Dann können wir unsere Knie vor ihm beugen und sagen, Herr, ich glaube, ich bete dich an.